Tim, dann erstmal vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Der Weg war ja, wie wir alle wissen, nicht weit. Ich hoffe, du hattest trotzdem einen entspannten Weg und bist gut durch den Potsdamer Stadtverkehr gekommen.
Das ist gefolgt, kann ich sagen. Er war zwar sehr kurz, aber schon auch lang. Ja, also normalerweise hätte ich jetzt 15 Minuten hierher gebraucht, aber ich bin 35 gefahren.
Oh, ja. Doppelt so lange.
Diese Baustelle da an diesem Gleiser Brauhausberg.
Leipziger Dreieck, ja.
Ist jetzt langsam soweit.
Ist bald fertig. Kommen aber die nächsten. Nutestraße, ich meine die Innenstadt, du siehst die Brandenburger Straße direkt vor unserer Haustür. Ja. Betrifft Autofahrer nicht so sehr. Macht uns vom Radio natürlich besonders viel Spaß, wenn die da draußen, weißt du.
Riesengaudi.
Es wird ja langsam spannend, ne? Nicht nur bei uns, was so die Baustellen angeht in der Stadt, sondern auch für dich, für deine Karriere. Im Januar kommt dein neues Album raus, Alles nur nicht zurück. Das klingt ja eigentlich, als wärst du ganz happy gerade mit deinem Leben.
Ja, jetzt wieder. Ich bin jetzt 40 geworden und ich habe das Gefühl, dass wirklich ganz klischee-mäßig die Midlife-Crisis direkt eingesetzt hat und einfach alle in allen Lebensbereichen alles einmal auf links gedreht wurde. Und das ist ja dann erstmal, egal ob es jetzt irgendwie beruflich oder privat ist, ist es ja meistens erstmal nicht so schön. Man hat so das Gefühl, irgendwie ne, vor so einer großen Leere zu stehen und eher gar nicht zu wissen, wo man hingehen soll. Aber ja, im besten Fall sieht man das dann eher als Chance. Das dauert immer eine Weile, bis man das kann. Aber wenn das passiert, ist es ab da eigentlich dann wieder wie Songs schreiben. Man sitzt vor einem weißen Blatt Papier und darf nochmal neu anfangen. Das ist ja eigentlich, kann das dann auch eine schöne Sache sein.
Ich kann mich daran erinnern, wir haben schon mal über das Album und auch schon mal über die Tour gesprochen. Ja. Das sollte ja eigentlich alles dieses Jahr kommen. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Willst du sagen, woran es lag?
Das an ganz langweiligen technischen Sachen tatsächlich.
Echt, ja?
Also das Album ist an sich musikalisch seit Dezember 2000 und was haben wir jetzt, 24 fertig. Und in meinem naiven Kopf habe ich gedacht, dann können wir das doch im Februar rausbringen. Aber da hängt so viel Zeug dran, dass das irgendwie technisch alles irgendwie funktioniert, wann man das abgeben muss, damit dann die Vinyl rechtzeitig fertig ist, etc. pp. Dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, es ist Quatsch, lass uns das in Ruhe fertig machen. Und jetzt nicht hier so einen Schnellschuss machen. Also dafür sind mir die Songs zu wichtig, als dass man das jetzt so hinrotzt. So.
Ja.
Und jetzt ist das alles ein bisschen, also ist man trotzdem natürlich im Stress, jetzt wo es ernst wird. Aber es hat deutlich mehr Hand und Fuß, als das letztes, also dieses Jahr im Februar gehabt hätte.
Ich glaube, so ein Album ist ja dann auch für einen Künstler immer noch was ganz Besonderes, mehr als einen Song, den man einfach nur rausbringt, weil ich glaube, da fließt dann nochmal mehr Kreativität rein. Das ist ja auch Kreativität per se etwas, was, glaube ich, schwer zu planen ist. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in den Fluss der letzten Jahre mitnehmen.
Ja, das ist, also planen kann man das sowieso alles gar nicht, aber das gilt, glaube ich, für alle Dinge im Leben. Ja, ich habe eigentlich so ein bisschen beim Ende des letzten Albums, April, da hat sich das irgendwie so ein bisschen für mich ergeben, wie ich eigentlich Songs schreiben sollte, habe ich so das Gefühl. Ich rufe immer meine beiden Produzenten an und sage denen, pass auf, ich habe die und die Idee, das Thema, beschreibe denen immer so ein Bild in meinem Kopf und versuche irgendwie denen klarzumachen, wie das gefälligst zu klingen hat. Und dann schicken die mir einfach ein Instrumental zurück, das eins zu eins diese Emotionen in sich trägt. Es ist wirklich verrückt.
Krass.
Also für dieses Album, da sind 12 Songs drauf und wir haben 12 Songs zusammen gemacht. Und es gibt keinen Song, den sie mir geschickt haben, wo ich dann gesagt habe, nee, probier doch mal in die und die Richtung.
Das ist aber ungewöhnlich.
Das ist verrückt. Wir haben einfach wir sind mittlerweile so eingespielt und haben irgendwie auch irgendwie eine verrückte Bindung zueinander, dass das immer funktioniert. Dann schicken die mir das und ich weiß ja dann schon das Thema, weil das habe ich ja vorgegeben. Ja. Und dann höre ich mir das an und beim ersten Mal anhören, singe ich da irgendwas drüber. Und da ist dann meistens so viel schon dabei, also so rein melodietechnisch und keine Ahnung, rhythmisch. Ich singe das dann natürlich in so einer Fantasiesprache. Was aber auch macht, dass, glaube ich, die Melodien abwechslungsreicher werden, weil ne, ich habe ja einen Sprechrhythmus und eine Sprechmelodie wie jeder andere auch und man würde halt immer wieder in dem gleichen Rhythmus und der gleichen Melodie singen. Aber wenn du halt irgendwie auf, keine Ahnung, Psychopathen-Englisch singst, dann passieren da auch mal ein paar verrückte Sachen. Und deshalb ist das dann in dem Sinne doch irgendwie planbar.
Ja.
Weil ich weiß, ich muss mich einfach nur ein bisschen entspannen und im Zweifel einfach ohne nachzudenken vor mich hinsingen. Und dann ist das immer meistens schon eine Vorgabe, auf die ich dann nur noch den passenden Text finden muss.
Ich finde das immer so in der Vorstellung extrem schwer, wenn du Melodie hast, ne, darauf einen Text zu finden. Klar, wenn dir das Thema bewusst ist, verstehe ich. Aber ich kenne das ja selber, wenn wir dann fürs Radio Sachen vorbereiten, ich denke mir immer so, und jetzt muss ich kreativ sein. So. Also dieser Druck, dieser Zwang, den du hast, der macht es nicht unbedingt einfacher. Gibt es so Momente, wo du dann als Künstler auch vielleicht auf ChatGPT zurückgreifst, mal nachfragst? Oder,
Also erstmal muss ich sagen, dass ich den Druck, den mache ich mir ja selber. Es gibt ja niemanden von außen, der sagt, du musst jetzt das machen. Ich könnte einfach nichts machen oder was anderes machen. Also nichts machen wäre wahrscheinlich schwierig, aber was anderes machen. Also ja, ChatGPT ist ein Thema auf jeden Fall.
Hast du einen Song schon mal mit ChatGPT geschrieben?
Nein, das kann man auch nicht.
Das ist ein No-Go, ne?
Also früher habe ich dann immer so, wo ich ganz verzweifelt war, habe ich dann immer so Reimlexikon-Bücher. Also ich habe früher wirklich noch in Bücher geblättert und geguckt quasi, welches Wort sich jetzt reimt. 99,9% der Fällen hat man nie was Anständiges gefunden. Mittlerweile konnte man das ja quasi auch einfach googeln. Ja? Reime auf Licht.
Ja, reimmaschine.de, glaube ich.
Genau, Reimmaschine, ne? Oh, ja. Überragend. Aber es ist auch wirklich voll Katastrophe. ChatGPT hilft wirklich total, wenn man einfach grundsätzlich zu einem Thema was sagen möchte und irgendwie einfach so einen Brainstorming-Partner braucht. So, dann ist das super geil. Also weil da einfach so, keine Ahnung, Facetten von Themen aufkommen, müssen wir wahrscheinlich 5 Tage nachdenken, um da endlich mal drauf zu kommen. Und man ist ja dann irgendwann noch so sehr so in seinem, wie soll man sagen, in seiner Blase oder in seinem Tunnel, dass man dann irgendwann immer über die gleichen 3 Sätze nachdenkt und dann nicht mehr rauskommt. Für sowas super geil. Ich habe tatsächlich zum Testen mal einen fertigen Song da reingepackt und gesagt, schreib mal noch eine Strophe dazu.
Ach.
Die Strophe war eine absolute Vollkatastrophe.
Okay, okay.
Aber was wirklich krass war, und deshalb, ich bin eh pro, ne, wenn jetzt solche Sachen aufkommen, frage ich mich immer, wie können die einem irgendwie helfen?
Ja.
So, ich bin immer eher positiv gestimmt. Was wirklich krass war, ist einfach, wie gut es den Inhalt erfasst hat, beziehungsweise das, was ich gemeint habe. Also wenn man da irgendwie dann so ein Bild aufmacht oder eine Metapher irgendwie sagt, hier alles nur nicht zurück, ist ja irgendwie eigentlich voll von irgendwie so Bildern und hat es 1:1 einfach erfasst, was ich sagen wollte. Und das ist dann jetzt, für Songschreiben bringt mir das gar nichts. Aber für alles, was danach kommt, wenn du dann anfängst, so Pressetexte zu schreiben oder irgendwelche, ne, dann ist klassischer Fall, wirklich genauso passiert. Ein Tag, bevor der Song rauskommt, fällt mir dann wieder auf, dass bei Spotify, dass da so eine Kurzbio zu stehen hat. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, diese Texte zu schreiben oder jemanden zu finden, der das dann macht. Und dann dauert das 3 Wochen, bis das dann fertig ist. Mhm. Wie das in ChatGPT, habe ich da gesagt, hier, pass auf, du kennst ja alle Songs. So, hier sind alle Texte von den Songs. Schreib mir mal einfach hier so eine 5-6 Zeilen Mini-Bio.
Schön.
Und es war überragend, wirklich.
Kein Mal korrigiert oder so?
Nö. Also ich habe ihm quasi einen Text schreiben lassen. Aha. Das kann man wirklich mal, kann ich jedem empfehlen, das mal quasi abzugleichen. Ich habe den Text schreiben lassen und dann habe ich den Text von Justin Bieber kopiert.
Und
hab den da reingemacht und jetzt bitte so ungefähr in dem Stil. Und es ist wirklich, ist der gleiche Text wie bei Justin Bieber, nur quasi mit meinen Inhalten. Ich liebe das.
Ich finde, das ist ein schönes Easter Egg. Also jeder, der das jetzt hört, darf mal auf Spotify vorbeischauen. Du wohnst ja mittlerweile, wir haben das eingangs schon besprochen, in unserer City, in Potsdam. Ja,
ich wohne in der Nähe von Potsdam.
In der Nähe von Potsdam.
Ich bin rausgezogen.
Ich weiß, ich habe schon mal gehört, aber wir sagen einfach mal Potsdam. Ja. Im Potsdamer Umland.
Ja, im weitesten Sinne Potsdam.
Und gibt es so bei uns in der Region so Orte, wo du gerne hinfährst, ob das Potsdam ist, ein bisschen weiter draußen, wo du irgendwie auch das Gefühl hast, hier nochmal voll du selbst zu sein und irgendwie auch diese Kreativität nochmal laufen zu lassen?
Tatsächlich habe ich das gestern abermals festgestellt. Ich hab so einen Wald bei mir in der Nähe. Ich sage natürlich jetzt nicht, wie der heißt. Und das ist eigentlich schon der Ort. Das ist einfach, wenn ich das Gefühl habe, da ist zu viel los in meiner Birne. Oder ich nach einem Songtext suche auch. Gehe ich einfach einmal durch den Wald. Und das fällt mir währenddessen ein. Oder, auch schon passiert, letztes Jahr war es auch, oder vorletztes, dass ich durch diesen Wald laufe und dann habe ich einen C-Part gesucht. Da habe ich Weltretten umgeschrieben für die Giraffenaffen.
Ja.
Und dann habe ich über einen C-Part nachgedacht, ist mir nicht eingefallen. Da dachte ich mir, komm, ich laufe jetzt mal einmal durch diesen Wald. Kriege ich währenddessen einfach eine WhatsApp-Nachricht, die original einfach den Inhalt von diesem C-Part mir gesagt hat.
Also, ein heiliger
Ort. Ausführlich zu erklären, wird viel zu lange dauern, das zu erklären, was jetzt in diesem Text drin stand. Aber der Text war, ich habe den gelesen, dachte so, ja, das ist doch der C-Part. So, und dann habe ich das einfach in meine Worte gepackt und fertig.
Also der Wald bei dir in der...
Der hat magische Kräfte. Das ist wirklich verrückt.
Ich habe mal einen TikTok von dir gesehen, da warst du hier am Bassi unterwegs, am Bassengplatz und hast, wie war das? Ich glaube, du warst da auf dem Markt und hast da was eingekauft und dann wurdest du...
Endlich kann ich darüber öffentlich sprechen.
Pass auf, wie war das? Der hat dir eine Tomate nicht berechnet.
Pass mal auf, nee, anders.
Anders?
Ich habe lustigerweise auch ChatGPT. Ich habe ChatGPT, hat mir irgendwie erklärt, wie viel, oder ich habe das irgendwo gehört, dass man irgendwie 36 Gemüsesorten in der Woche essen soll. Irgendwie sowas war das. Und dann habe ich ChatGPT mal erstmal gefragt, sag mir mal 36 Gemüsesorten,
ich kaufen kann. Stimmt, da fängst du an,
Weil das ist wirklich verrückt. Also wenn man in den Supermarkt geht, man kauft ja immer die gleichen 3 Sachen. Mhm. Obwohl das ja ein riesiges Portfolio an Gemüse sagt, man gibt. Man kauft immer die gleichen Sachen. Mhm. So, also dachte ich mir, ich fahre jetzt richtig romantisch auf diesen Markt am Bassinplatz. Und kaufe da quasi so viel Gemüse, wie es irgendwie geht. Und ich hatte da gerade diese Meta-Brille neu.
Die stimmt, erste, ja, die es davon die mitfilmt
gab. Quasi. Das ist ja auch schon wieder 2 Jahre her.
Ja.
So, ich da also quasi rauf, illegalerweise, ist alles gefilmt. So. Und ich habe, glaube ich, 2 Paprikas gekauft. Ne, komme dann irgendwie nach Hause. 2 rote Paprikas habe ich gekauft. Ich komme nach Hause, packe das alles aus und stelle dann irgendwann beim Kochen fest, ich habe nur 1 Paprika.
Er hat dich abgezogen.
Er hat mich abgezogen. Und das war unglaublich, weil ich dann quasi, ich dachte, ne, dann richtig Sherlock Holmes-mäßig fiel mir dann ein, ja, warte mal, ich habe das ja alles gefilmt. So, ich gucke also dieses Videomaterial an und du konntest wirklich genau an der Stelle, also er hat es erst gewogen und dann hat er es in die Tüte gemacht. Und genau an der Stelle, wo es in die Tüte macht, dreht er sich so auffällig von mir weg. Also so richtig so Schulter vor mich, damit ich das nicht sehe, wo er das reinmacht.
Ah.
So, dann habe ich das bei TikTok gepostet. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der TikTok-Storyteller-Typ, aber habe ich das da gepostet, weil ich das wirklich, ich hätte mich beömmeln können, weil ich das so witzig fand. Und der Witz ist, dass ultra viele darauf geantwortet haben, ja, das ist immer so.
Ach, wirklich?
Dass quasi auf so Märkten ultra viele von denen, ne, du kaufst irgendwie, keine Ahnung, für 20 Euro Gemüse und wenn die das dann einpacken, zweigen sie wieder ein bisschen was ab. Du zahlst aber halt, ne, gefühlt immer 10% krass mehr, als du bekommen hast. So, und dann habe ich, ne, dann dachte ich, was mache ich? Bin ich da wieder hin?
Hast du ihm das Videomaterial gezeigt?
Nein, ich bin da einfach wieder hin und habe den einfach drauf angesprochen. Habe gesagt, erinnern Sie sich an mich, ich habe hier gestern sehr viel Gemüse gekauft. unter anderem 2 rote Paprikas. Und dann war er so witzig, sein Gesichtsdruck war so geil, weil er sofort sich ertappt gefühlt hat. So, ja, sorry.
Oh,
okay. Und hat mir dann irgendwie 3 Paprikas geschenkt, die alle am nächsten Tag schlecht waren. Man will ja auch niemandem was unterstellen, ne?
Nein.
So. Aber das war schon... Ich war mir eigentlich auch sehr zugeneigt, deshalb bin ich dann nochmal hin. Aber dass die dann am nächsten Tag auch wieder schlecht waren, das war krass.
Das beschreibt die Situation eigentlich ganz gut.
Ja.
Ich glaube, wir können auch grundsätzlich festhalten, dass du dich, also allein die Anekdote zeigt das ja schon ganz gut, aber du fühlst dich, glaube ich, ganz wohl bei uns in der Region. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das erste Mal hier in Potsdam warst? Du bist ja gebürtiger Berliner, also du kennst dich tendenziell aus.
Das allererste Mal, das weiß ich jetzt nicht so genau.
Was war so der erste Gedanke, der damals bei dir aufkam?
Also ich kann das zumindest sagen. Das Ding ist, ich hab in Rüdersdorf eigentlich gewohnt. Das ist quasi auf der anderen Seite außerhalb von Berlin. Und habe dann irgendwann beschlossen, ich will da wieder weg. Und dann habe ich erstmal klassisch in Berlin nach Wohnungen geguckt. So, dann habe ich so 3-4 Wohnungen eingeguckt und fand es einfach eine Vollkatastrophe. Einfach auch so Kosten im Verhältnis zu dem, was man so bekommt. Dann habe ich wirklich spontan beschlossen, ich ziehe nach Potsdam. Das tue ich mir nicht an. Und dann bin ich von der letzten Wohnungsbesichtigung losgefahren, 3 Meter weiter an den Straßenrand gefahren und habe dann wirklich bei ImmoScout oder so geguckt, Wohnung Potsdam. Mir wurden 3 Stück angezeigt. Ich habe den ersten angerufen. Der meint, ja, kannst du heute Abend angucken kommen. Oder heute Nachmittag. Dann bin ich da hingefahren.
Wow.
Bin ich da hingefahren. Und stand quasi in der Straße. Und ich wusste schon, dass das einfach genau mein Ding ist. Es war natürlich auch so klassisch, bestes Wetter. Und hier direkt am Neuen Garten. So. Und ich stand da in dieser Straße. Das ist ja ein Scherz. Also das ist ja überragend. Hier muss ich hin. So. Und dann habe ich die Wohnung, ich stand da im Flur und das war alles klar.
Hast du die bekommen dann
am Ende? Direkt
das ist ja ein Glücksgriff. Ja. Erzähl es mal den Menschen, die in Potsdam gerade eine Wohnung
haben. Aber das ist wirklich, da muss ich, also das ist nicht Promi-Bonus. Ich habe das schon, das ist wirklich einfach, was Wohnung angeht, habe ich mehr Glück als Verstand. Schon immer. Ich bin in Berlin bestimmt 10 Mal umgezogen. Und es ist in 99% der Fällen eine Wohnung gewesen, die ich angeguckt habe. So.
Vielleicht kannst du unserer neuen Oberbürgermeisterin Nuscha Aubel mal von dem Glück ein bisschen was abgeben. Die kommt aus Flensburg jetzt wieder her, wurde ja vor 2 Wochen gewählt und hat jetzt erstmal nur eine Einzimmerwohnung gefunden, weil mehr gerade nicht da ist.
Ja, immerhin, aber dann ist sie doch nah am Volk. Das ist doch gut.
Lass uns noch mal so ein bisschen auf dein musikalisches Ich schauen. Das geht jetzt so langsam, haben wir gerade schon drüber gesprochen, wieder los. Im Fernsehen hat man dich in dem Jahr schon ein paar Mal öfter gesehen und mir ist da eine Szene direkt im Kopf geblieben. Und wenn ich das Tauschkonzert anspreche, weißt du wahrscheinlich auch direkt, um welche Szene es geht. Ich glaube nämlich, du würdest viel Geld darauf setzen oder hättest früher viel Geld darauf gesetzt, dass du nie und niemals bei Nur noch kurz die Welt retten irgendwann mal weinst.
Ja.
Genau das ist aber passiert beim Tauschkonzert. Ja. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum und was das mit dir gemacht hat.
Na, erstmal muss man ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Emilio hat den Song gesungen in der Sendung und ich bin mit Emilio schon eine Woche, waren wir schon in Kapstadt. Also quasi eine Woche, bevor wir angefangen haben, Sing mein Song zu drehen. Und dann, wir durften uns natürlich nicht darüber austauschen, wer von wem welchen Song singt. Und dann haben wir uns aber darüber unterhalten, dass ich meinte, ja, Weltretten, das, also wenn du den singst, kannst du ja nur verlieren. So. Und wie soll man mit dem Song irgendwie, keine Ahnung, jemanden emotionalisieren, weil das in dem Sinne einfach kein emotionaler Song ist.
Ja.
So einfach sehr witzig, dass er die ganze Zeit wusste, dass er diesen Song singen wird. Und ja, das ist am Ende ist das einfach so eine krasse Ausnahmesituation. Du schläfst ultra wenig, du hast natürlich auch irgendwie Druck bis zum geht nicht mehr, aber schon trotzdem auch positiv, also das ist irgendwie negativer Stress, aber ganz im Gegenteil, ich habe es extrem genossen, aber es ist trotzdem eine Ausnahmesituation. Und wenn dann jemand kommt und einen Song von dir nimmt und es passiert irgendwas, was du nicht erwartest, vor allem wenn irgendwie der Text, die Perspektive gewechselt wird, das ist für mich Vollkatastrophe, weil ich mir das einfach sofort bildlich vorstelle. So, und das Ding ist, er hat es in echt quasi 2 Mal gesungen. Also er hat das quasi, im Fernsehen siehst du dann immer nur diese eine Performance, aber er hat das angefangen zu singen und musste das abbrechen, weil wir beide halt geflennt haben wie die letzten Menschen.
Krass.
So. Also er konnte einfach nicht weiter singen. Mhm. So. Und dadurch, das war aber das, ich hatte glaube ich noch nicht geweint, aber ich war so kurz davor. Und da war, ich hatte halt schon das Bild im Kopf von dieser ersten Strophe, die er gesungen hat. Ich dachte, oh mein Gott, was macht der Mann?
Das war ja aber auch, also das war, ich fand es, als ich damals vor dem Fernseher saß, war ich total bei, ich war sehr emotional, weil ich dachte, das ist so einfach eigentlich, den Song einfach einmal umzudrehen und aus Sicht
auf die Idee musste eines Sohns. Aber die saßen halt zusammen, er hat das ja mit meinen beiden Produzenten zusammen gemacht, mhm, von denen ich ja gerade schon erzählt habe. Und das war, glaube ich, wirklich auch die Vorgabe, wie machen wir es, dass Tim da vom Stuhl fällt, wenn wir das singen. Ja, und im Original geht es ja eigentlich um jemanden, der vorgibt, die Welt zu retten und eigentlich am Computer Schwachsinn daddelt.
Ja.
So, und er hat es ja eigentlich umgedreht, dass eigentlich ein Kind seinen Vater besingt, der nie zu Hause ist. So, und da, ich habe da sofort meinen Sohn an der Fensterscheibe stehen sehen. Es war, glaube ich, auch zweite Strophe irgendwie. Da kam so dieses Bild auf, dass das Kind irgendwie an der Scheibe steht.
Ja.
Und auf den Vater warte, sagt ja, nee, der ist noch kurz die Welt retten. So. Und das, was ich mache, ist ja, ne? Das ist mir schon irgendwie wichtig, was ich da mache, aber es würde halt wirklich einfach, wenn das nicht passieren würde, keinen riesen Unterschied machen für irgendjemanden. Mhm. Und deshalb ist das dann schon, ne, das hat mich sehr, sehr gepackt.
Nachvollziehbar. Bin großer Fan vom Tauschkonzert auch. Also was da so für Stimmung erzeugt wird, ist mega. Und ich bin auch großer Fan von The Voice of Germany. Du bist bald Sidecoach, durftest das Battle of the Night auswählen. Wir dürfen nicht über die Inhalte sprechen, das ist mir klar. Aber vielleicht kannst du uns so einen kleinen Teaser geben, worauf wir uns freuen dürfen in der Folge, wo du dann das Battle of the Night auswählst.
Ja, weißt du, kann ich jetzt, glaube ich, nur so allgemeine Sachen sagen. Es ist auf jeden Fall, ich denke immer, das ist ja verrückt, weil es die Sendung jetzt ja auch schon eine halbe Ewigkeit gibt und jedes Jahr sind immer ja mehrere Kandidaten dabei, wo du denkst, wo war dieser Mensch die ganze Zeit?
Es wird jedes Jahr besser, ne?
Ja, ja.
Ja.
Und das war jetzt ja, ich war ja, ne, bei einem Battle-Abend dabei und das ist wirklich einfach verrückt, wie du bei jedem mindestens zweiten denkst, okay, danke, mach du das doch einfach hier weiter, ich mach Urlaub. Und ich meine ja tatsächlich, dass ich da den Gewinner auch gehört habe.
Oh.
Oder die Gewinnerin.
Okay. Also du hast bei dir quasi schon den potenziellen Gewinner von The Voice of Germany gesehen. Ja,
aber ich bin mal sowas auch gar nicht gut. Aber das war auf jeden Fall jemand dabei, wo ich einen Satz gesungen wurde und ich sofort dachte, oh mein Gott.
Ich bin sehr gespannt.
Er, sie weiß es noch nicht. dass er das gewinnen wird, sie gewinnen wird. Mhm. Aber wenn es an mir ginge, wäre das sehr eindeutig.
Mega. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Du saßt ja auch schon mal am The Voice, Sessel, bei Kids, glaube ich.
Ja.
Und hast da auch quasi gebuzzelt. Wie ist denn das, wenn jemand, ich meine, diese ganzen Sendungen, wo du quasi, wo es ums Singen geht und der Beste gewinnt am Ende, da gibt es ja viele, Sand am Meer so. Ja. The Voice of Germany macht das deshalb besonders, weil du mit dem Rücken zum Talent sitzt ganz am Anfang und erst buzzerst, wenn du glaubst, das Talent hat Talent. Was macht das mit dir? Was für Bilder werden da im Kopf erzeugt, wenn du nur die Stimme hörst und nichts siehst?
Ja, also, wenn man jetzt bei jedem Talent buzzern würde, bei dem man denkt, dass er Talent hat, dann wäre die Sendung schnell vorbei, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ich bin da damals rein und habe ja mittlerweile auch mehrere so Sachen gemacht. Ne? Am Ende fragt man sich immer, welche Parameter sind das jetzt, die man da irgendwie abklopft. Mhm. Es ist immer einfach Bauchgefühl. Berührt mich die Stimme oder nicht?
Ja.
Es ist eigentlich unendlich einfach. Das Einzige, was es super schwer macht, gerade damals bei The Voice Kids fand ich, du kannst halt nur eine bestimmte Menge an Talenten in dein Team nehmen. Und das war, wie gesagt, die erste Staffel. Das heißt, es gab keine Referenz.
Stimmt, ja.
Also wir wussten einfach nicht, wie gut wird's denn noch? So, ne? Und das war wirklich krass, das dann abzuwägen. Sagen, ja, okay, das berührt mich, aber es wird mich noch was mehr berühren. Das ist super schwierig. Mhm. Aber an sich war das schon immer ziemlich eindeutig, bei wem man jetzt das Gefühl hat, okay, das ist was oder es ist nichts. So.
Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann nochmal in den Sessel zurückzukehren?
Immer. Ich habe Zeit.
Sehr cool. Ich würde dich da auf jeden Fall sehen, 100%.